RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russlands Präsident Putin hat im Krieg gegen die Ukraine eine Feuerpause über Ostern ausgerufen. Sie gilt nach Angaben des Kreml bis morgen 23 Uhr unserer Zeit. Putin rief die Ukraine auf, die Waffen ebenfalls ruhen zu lassen. Für das ARD-Studio Moskau Stefanie Markert.
Die Osterfeuerpause kommt nun plötzlich. Über Absprachen mit der Ukraine ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen.
Die USA und der Iran haben vereinbart, ihre Atomverhandlungen fortzusetzen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Rom, es habe Fortschritte gegeben. In einer Woche soll die nächste Runde stattfinden. Ziel der USA ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Der Bund der Steuerzahler hat erneut Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Aussagen zu einer umfassenden Steuerreform. Es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffresse. Man brauche eine wirkliche Reform, so Holznagel. In Deutschland sind heute die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung fortgesetzt worden. In Berlin zogen am Abend laut Polizei etwa 1800 Menschen durch Kreuzberg. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Veranstalter haben sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Sie warfen der Bundesregierung so wörtlich Kriegsrhetorik vor. Gegen den Ostermarsch waren mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. So hatten ukrainische Aktivisten des Vereins Vice zu einem symbolischen Friedensvolksentscheid eingeladen, bei dem man so wörtlich gegen falschen Frieden für Verteidigung und Gerechtigkeit stimmen konnte. Die Demonstranten hatten auch Schilder dabei mit Aufschriften wie »Demokratie muss wehrhaft sein« und »Falscher Pazifismus tötet«.
In der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Union Berlin mit einem 4:4 gegen den VfB Stuttgart vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bayern-München-Heidenheim 4:0, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga hat Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar, dabei trocken. Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad. Örtlich bildet sich Bodenfrost. Zurzeit in Berlin-Marzahn 9 Grad und in Forst in der Lausitz 10. Morgen am Ostersonntag nach Nebelauflösung viel Sonne und meist trocken. Die höchsten Werte 18 bis 23 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Aktuelle Informationen aus München mit Andrea Herrmann. Über Ostern sollen die Waffen in der Ukraine ruhen. Der russische Präsident Putin hat eine Feuerpause angekündigt, zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskriegs vor mehr als 3 Jahren. Er gehe davon aus, dass die Ukraine seinem Beispiel folgen werde, sagte Putin. Und in der Tat, der ukrainische Präsident Selenskyj hat inzwischen angekündigt, dass auch sein Land zu einer Waffenruhe bereit ist. Die Feuerpause beträfe den heutigen Abend und den Ostersonntag. Schon am Montag könnten die Angriffe weitergehen. Stefanie Markert mit Einzelheiten.
Das kam unerwartet. Bei einem Treffen mit dem Generalstabschef Valeri Gerasimov hat Russlands Präsident Putin eine österliche Feuerpause ausgerufen. Auf einem Video, das unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur TASS zeigt, nennt er die Dauer. Dabei liegt die Moskauer Zeit jeweils eine Stunde weiter als die mitteleuropäische. Aus humanitären Gründen kündigt die russische Seite ab heute 18 Uhr Moskauer Zeit bis 0 Uhr von Sonntag auf Montag einen Waffenstillstand zu Ostern an. Ich befehle Ihnen, alle Kampfaktionen in dieser Zeit einzustellen. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verstöße gegen den Waffenstillstand und Provokationen des Feindes sowie alle seine aggressiven Aktionen abzuwehren. Fernsehbilder, die unter anderem der Telegram-Kanal des offiziellen Radiosenders Majak veröffentlicht, zeigen auch, was der Generalstabschef Präsident Putin bei dem Arbeitstreffen noch kurz zuvor gemeldet hatte. Genosse Oberbefehlshaber, die Truppen der Vereinigten Streitkräfte führen aktive Handlungen zur Erfüllung der Aufgaben der speziellen Militäroperation durch. Momentan führen alle 6 Truppenteile ihre Offensivaktionen in 11 Richtungen. Kreml-Chef Putin will zu Ostern als Friedensstifter in die Kirche gehen. Sein Generalstabschef meldete ihm, 99,5% des Gebiets Kursk seien befreit. Hier hatten die ukrainischen Streitkräfte den Krieg zeitweise zurück auf russischen Boden getragen. Putin befand die Lage an der Front für Russland nun als günstig. Er nutzte seinen Auftritt auch für weitere Vorwürfe gegen die Ukraine. Wir wissen, dass das Kiewer Regime Vereinbarungen zum Angriff auf die Energieinfrastruktur mehr als 100 Mal verletzt hat, wie Sie mir berichtet haben. Deshalb bitte ich Sie, äußerst vorsichtig, konzentriert und bereit zu sein, sofort und in vollem Umfang zu reagieren. Unsere Entscheidung über den Waffenstillstand zu Ostern wird zeigen, wie aufrichtig die Bereitschaft des Kiewer Regimes und seine Fähigkeiten sind, Vereinbarungen einzuhalten und an Friedensverhandlungen teilzunehmen. Selbst begrüße man alle Friedensinitiativen, so Putin. Er erwähnte unter anderem die Bemühungen Präsident Trumps, aber auch die des russlandfreundlichen Chinas. Gleichzeitig wurden am Samstag 246 ukrainische gegen 246 russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Die Osterfeuerpause kommt plötzlich. Über Absprachen mit der ukrainischen Seite ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau aber unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen. Putin scheint mit der Feuerpause aus der diplomatischen Defensive herauskommen zu wollen.
Stefanie Markert berichtet für das ARD-Studio Moskau. Und wie gehört, auch der ukrainische Präsident Zelensky ist seinerseits zu einer Waffenruhe bereit. Allerdings nur, so der Politiker auf X, wenn Russland seine Angriffe tatsächlich einstelle. Bisher habe der russische Artilleriebeschuss an mehreren Frontabschnitten noch nicht nachgelassen, sagte Zelensky. Der Iran und die USA haben bei ihren Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Teherans Fortschritte erzielt. Das teilte der iranische Außenminister Araghchi nach der zweiten Gesprächsrunde in Rom mit. In einer Woche wolle man sich erneut treffen. Ziel der US-Regierung ist es, eine iranische Atombombe zu verhindern. US-Präsident Trump setzt dabei nicht nur auf Gespräche. Er hat Teheran zugleich mit militärischer Gewalt gedroht. Aus Rom, Lisa Weiß.
4 Stunden lang haben USA und Iran in Rom verhandelt. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen und in die Zukunft gerichtet, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi im iranischen Staatsfernsehen. Es habe Fortschritte gegeben. Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt. Vor rund 10 Jahren hatte der Iran ein internationales Abkommen unterzeichnet. Das Land hatte sich verpflichtet, sein Atomprogramm einzuschränken. Dafür sollten internationale Sanktionen gegen den Iran abgebaut werden. Während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump waren die USA aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Der Iran sieht sich seitdem offenbar auch nicht mehr an das Abkommen gebunden und hat Uran so weit angereichert, dass viele Staaten davon ausgehen, dass das Land nach der Atombombe strebt. Der Iran weist das zurück. In seiner zweiten Amtszeit will Donald Trump ein neues Abkommen mit dem Iran erreichen und droht mit Bombenangriffen auf das Land, wenn die Gespräche scheitern.
Auf der Seite der Amerikaner leitet Steve Witkoff derzeit die Atomverhandlungen mit dem Iran. Er ist der US-Sondergesandte für den Nahen Osten. Politische Erfahrung für diese Aufgabe bringt der Immobilienunternehmer nicht mit. Allerdings ist der 68-Jährige seit vielen Jahren eng mit US-Präsident Trump befreundet. Was über Steve Witkoff bekannt ist, fasst Carsten Kühntop aus dem Studio Washington zusammen.
Vergangener September in Florida. Donald Trump und Steve Witkoff spielen gerade Golf, als der Secret Service plötzlich einen Mann mit einer Waffe im Gebüsch entdeckt, gerade rechtzeitig, bevor der Mann schießen kann. Witkoff berichtet später im Fernsehen.
I got to see a man who was stoic, courageous. I wish the whole country could have witnessed what happened yesterday, because they would have seen a real leader.
Stoisch und mutig wie ein richtiger Anführer habe Trump reagiert. Die beiden gebürtigen New Yorker kennen sich seit Mitte der 80er. Trump war damals ein ehrgeiziger Immobilienunternehmer, Witkoff ein junger Anwalt. Heute sind beide Milliardäre und auch ihre Kinder arbeiten zusammen bei einer Kryptofirma. Über die Jahre hat Witkoff Millionen für Trumps Wahlkämpfe gespendet.
See, I stand before you tonight, not just as someone who came up as a builder with.
Ich stehe vor Ihnen nicht nur als jemand, der gemeinsam mit dem Präsidenten in der Welt der Immobilien aufgestiegen ist, sondern als jemand mit dem Privileg, Präsident Donald J. Trump, einen wahren und geschätzten Freund nennen zu dürfen, seit vielen Jahren in guten und in schlechten Zeiten. Die schlechten Zeiten, auf die Witkoff da anspielt, auf dem Wahlparteitag der Republikaner vergangenes Jahr, gewiss meinte er damit auch den Tod seines jüngsten Sohnes Andrew durch eine Opioid-Überdosis 2011 im Alter von 22. Als Trump einige Jahre später im Weißen Haus eine Initiative gegen Opioide vorstellt, bittet er Witkoff, einige Worte zu dieser persönlichen Tragödie zu sagen. Trump, der einst seinen älteren Bruder Fred an den Alkohol verloren hat, hat viel Gefühl in der Stimme.
Would you want to just discuss this? Because we're all among friends here. You know, it's a tough thing to discuss, right?
I remember the hug you gave me when the world was, when I felt all was lost.
Er erinnere sich an Trumps Umarmung damals nach dem Tod seines Sohnes, sagt Witkoff voller Dankbarkeit. Als Sondergesandter in Trumps Regierung zu gehen, dazu wurde Witkoff vom Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner überredet. Nun jettet der Unternehmer mit seinem eigenen Flugzeug einer Gulfstream zu geheimen Treffen rund um den Globus und dürfte einflussreicher sein als Außenminister Rubio und Sicherheitsberater Waltz. Schon dreimal war er beim Kreml-Chef.
President Putin had commissioned a beautiful portrait of the President Trump.
Präsident Putin hatte ein wunderschönes Porträt von Präsident Trump in Auftrag gegeben bei dem führenden russischen Künstler und er gab es mir und bat mich, es Präsident Trump zu geben. Das war solch eine liebenswürdige Geste.
It was such a gracious moment.
Gefangenendeals mit Moskau, der Gaza-Konflikt, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Atomverhandlungen mit dem Iran. Witkoff hat die heikelsten diplomatischen Aufgaben. Erfahrung und Expertise fehlen ihm aber völlig. Putin spielt ihn wie ein Instrument. Witkoff wiederholt Kreml-Propaganda.
I don't regard Putin as a bad guy.
Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache, der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr?
No, it's never just one person, right?
Selbst bei den Republikanern stehen einigen da die Haare zu Berge. Doch wie Trump glaubt auch Witkoff, selbst historisch tief verwurzelte Konflikte lassen sich einfach wegverhandeln mit etwas gutem Willen.
Carsten Kühntorp über Steve Witkoff, den US-Sondergesandten für den Nahen Osten. Bei uns sind heute am späten Abend die ersten Osterfeuer entzündet worden. In Jerusalem feiern die Christen dagegen schon seit heute früh Ostern, aus terminlichen Gründen und um alle Konfessionen zu koordinieren. So wurde etwa die Lichterzeremonie der orthodoxen Christen heute schon abgehalten und die Messe des lateinischen Patriarchen, des höchsten Vertreters der katholischen Kirche im Heiligen Land. Fest steht, die Feierlichkeiten in Israel sind zum Teil intensiv vom Krieg in Gaza geprägt. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat einige Gläubige in Jerusalem getroffen.
Die Auferstehungsfeierlichkeiten in Jerusalem beginnen immer schon am frühen Samstagmorgen. Die Oberhäupter der 13 in Jerusalem vertretenen christlichen Kirchen geben sich in der Grabeskirche, also dort, wo das Grab und die Kreuzigungsstelle Jesu Christi verehrt werden, quasi die Klinke in die Hand. Hohe Würdenträger werden durch die Altstadt geleitet. Vor ihnen gehen dann die Kawassen, die mit ihrer osmanischen Kopfbedeckung und mit ihren metallbeschlagenen Stäben, die sie auf den Boden aufschlagen, den Weg durch die Menge bahnen. Viele Christen, die hier die Auferstehung mitfeiern wollen, haben keine Chance. Die israelische Polizei hält sich schon draußen vor der Stadtmauer ab und in die Grabeskirche kommen noch einmal deutlich weniger Menschen. Es gibt viel Anspannung in der Altstadt. Ein Teil von uns versucht zu feiern, der andere Teil ist im Krieg. Es gibt viele Einschränkungen. Menschen können sich nicht frei bewegen und das hat Einfluss auf den ganzen Tag. Dieser Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, spricht vielen aus der Seele. Die einheimischen Christen im Heiligen Land sind fast alle Palästinenser. Palästinenser. Viele kommen nicht durch die vielen Checkpoints an der Grenze zum besetzten Westjordanland. Und viele haben auch den Krieg im Gazastreifen im Kopf und das Leid der Menschen dort. Panayotis Panayotou ist in der Altstadt von Jerusalem aufgewachsen. Er hat ein gewisses Verständnis für die Einschränkungen. Der Platz sei begrenzt, sagt er. Es könne einfach nicht jede und jeder dabei sein. Aber er versteht natürlich, warum so viele an Ostern kommen wollen.
Today is a very important day for us as a Christian. This is the core.
Das ist ein sehr wichtiger Tag für uns Christen. Das ist der Eckpfeiler der Christenheit. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Christen. Deshalb feiern wir hier in diesem Land. Deshalb wollen die Menschen das anfassen. Sie wollen die Atmosphäre spüren. Jeder will dabei sein. Mayas Hagian hat es nicht in die Grabeskirche geschafft und ist etwas aufgebracht. Aber auch für sie ist Ostern, das Fest der Auferstehung, vor allem Hoffnung, auch für die Menschen in Gaza. Meine Hoffnung ist, dass der Krieg in Gaza endet, dass die Menschen heilen können und dass alles so wird wie früher. Ich kann das Leid fühlen, durch das sie gehen. Ich hoffe, dass der Krieg sehr bald endet. Ich hoffe, dass sie ihre Leben wieder so führen können wie wir. Der Höhepunkt an diesem Tag ist die Zeremonie des Heiligen Lichtes in der Grabeskirche. Dabei geht der griechisch-orthodoxe Patriarch von Jerusalem mit mehreren Kerzenbündeln in die kleine Kapelle mit dem Jesusgrab. Dass er mit brennenden Kerzen wieder herauskommt, gilt manchen als ein Wunder und wird bejubelt. Rasend schnell verbreitet sich das Licht in der Grabeskirche durch die mitgebrachten Kerzen und soll dann auch in die Welt getragen werden, als Zeichen der Auferstehung, als Zeichen der Hoffnung. David, ein kleiner Junge aus Rumänien, hat draußen vor der Kirche auf seine Mutter gewartet und hat seine ganz eigene Osterbotschaft. Er sagt, habt Vertrauen in die Menschen und seid nett zueinander.
Trust in people and be nice.
Jan-Christoph Kitzler hat die Osterfeierlichkeiten in Jerusalem begleitet. Die Kritiker der geplanten schwarz-roten Koalition haben sich erneut zu Wort gemeldet. Der Bund der Steuerzahler etwa ist unzufrieden mit dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Ansagen zu einer umfassenden Steuerreform. Christian Ofer-Weiß berichtet.
Flickwerk, so nennt Holznagel die schwarz-roten Steuerpläne. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert er, es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15, 16 Euro die Stunde nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffrisst. Es brauche eine wirkliche Reform. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden, fordert der Steuerzahlerpräsident. Auch bei Steuern und Subventionen für Unternehmen muss sich aus Sicht von Holznagel etwas tun. Kritisch sieht der Steuerzahlerbund die geplante Größe der neuen Bundesregierung mit insgesamt 17 Ministerinnen und Ministern. Zwar könne man durch weniger Posten den Bundeshaushalt nicht retten, sagt Holznagel, aber es gehe um ein gutes Beispiel in Sachen Sparpolitik.
Der Steuerzahlerbund will von der künftigen Regierungskoalition klare Ansagen zu einer Steuerreform, Christian Ofer-Weiß berichtete. Die Generation Z, das sind diejenigen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Die erste Generation, die von Kindesbeinen an mit Smartphones und dem Internet aufwuchs. Trotz dieses Vorteils sind etliche Arbeitgeber skeptisch gegenüber der Generation, haben schlechte Erfahrungen mit deren Arbeitsmoral oder Kommunikationsfähigkeiten gemacht. Oft fehle der Generation auch Berufserfahrung, heißt es. Doch das versucht sie offenbar durch häufige Jobwechsel zu kompensieren. Das hat eine neue Studie herausgefunden. Dabei geht es den jungen Leuten vor allem ums Geld, Paula Protzen berichtet.
Eigentlich sind gerade ja wirtschaftlich unsichere Zeiten. Trotzdem wollen viele junge Menschen ihren Job wechseln. So steht es in einer Studie des Berufsnetzwerkes Xing. In der Generation Z, also bei den Menschen, die heute zwischen 12 und 28 Jahren alt sind, sagt das sogar die Hälfte derer, die schon im Berufsleben stehen. Und das sind nicht nur leere Worte. Viele von ihnen haben schon einmal den Job gewechselt, trotz ihrer eher kurzen Zeit im Berufsleben. Über 50%. Und viele sind weiter wechselwillig, sagt Ronja Ebeling, die sich als Buchautorin mit der Generation Z beschäftigt hat.
Das liegt natürlich daran, dass sie gerade noch generell in einer Phase in ihrem Leben sind, in der sie suchen und gerne finden möchten. Das heißt, da schwingt noch ein bisschen mehr Leichtigkeit mit, wenn man das mit anderen Generationen vergleichen möchte.
Ist natürlich auch eine Altersfrage. Junge Menschen haben meist weniger Verpflichtungen, sind eher Single und viele möchten keine Kinder. Oder sie starten erst später mit der Familienplanung. Durch diese Ungebundenheit können sie in einem ganz anderen Radius nach einem neuen Job suchen, auch in anderen Städten. Warum junge Menschen wechseln wollen? Da war lange Zeit besonders ausschlaggebend, dass ihnen ihre Arbeit Spaß machen soll. Momentan geht's eher ums Geld. Viele wollen wechseln, weil sie mit ihrem Gehalt nicht zufrieden sind, beobachtet Jugendforscher Simon Schnetzer.
Genährt zunächst durch die Corona-Pandemie, später dann auch durch die Inflation ab 2022, haben junge Menschen immer stärker das Gefühl, das Geld reicht nicht. Und wenn Finanzkrise, finanzielle Unsicherheit so einen hohen Stellenwert einnimmt, dann spiegelt sich das wieder, dass junge Menschen das eben priorisieren.
Es sei aber gar nicht so, dass junge Menschen jetzt auf einmal reich werden wollten, sagt Schnetzer. Aber wenn sie merkten, dass das Geld nicht reiche, dann löse das natürlich den Drang aus, diese Situation zu verbessern. Nach der Finanzkrise 2008 war es ähnlich. Das könne sich natürlich auch wieder drehen, sagt der Forscher. Aber gerade dominiert die Unsicherheit, auch bei Unternehmen. Deshalb wollen junge Menschen vom Arbeitgeber eine Antwort darauf, wie es in Zukunft weitergeht. Eine genaue Vision, sagte Buchautorin Ebeling.
Das heißt, sie wollen ganz eindeutig wissen, was ist denn jetzt unser Fahrplan, gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten?
Sicherheit in unsicheren Zeiten. Denn dass mit Klimakrise, Kriegen und der politischen Unsicherheit gerade vieles auf einmal ansteht, das beschäftigt junge Menschen. Wenigstens der Job soll da Sicherheit versprechen, auch finanziell.
Die Generation Z wechselt gerne und häufig den Job, gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Das war ein Beitrag von Paula Protzen. Und damit von der Wirtschaft zur Wissenschaft. Gibt es Leben jenseits der Erde? Diese Frage treibt Forscher um und fasziniert die Menschheit seit langem. Umso mehr lässt die Entdeckung eines internationalen Forschungsteams aufhorchen. Nach eigenen Angaben haben die Wissenschaftler die bislang deutlichsten Hinweise auf Leben außerhalb unseres Sonnensystems gefunden. Und zwar auf einem viele Lichtjahre entfernten Planeten. Dort glauben die Wissenschaftler, Stoffe entdeckt zu haben, die bei uns auf der Erde nur von lebenden Organismen produziert werden. Aus London dazu Franziska Hoppen.
124 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet sich der Planet K2-18b, 2,5-mal so groß etwa wie die Erde. Und dort glaubt ein internationales Forschungsteam Hinweise auf Leben entdeckt zu haben. Nico Madusudan, Professor für Astrophysik an der Universität Cambridge, nennt die Entdeckung den stärksten Hinweis auf Leben bislang.
It is certainly the strongest sign we have seen yet. That can't be denied.
Zu verdanken sind die neuen Erkenntnisse dem James-Webb-Weltraumteleskop. Wenn K2-18b regelmäßig vor seinem Heimatstern vorbeizieht, dann durchleuchtet dessen Licht die Atmosphäre von K2-18b. Das James-Webb-Teleskop konnte nun analysieren, welche Anteile des Sternenlichts dabei von der Planetenatmosphäre geschluckt werden, sodass die Forscher Rückschlüsse auf die chemische Zusammensetzung der Lufthülle ziehen konnten. Das Ergebnis? Hinweise auf zwei Stoffe, Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid.
It's important because on Earth it is produced only from life, mainly from microorganisms in the Earth's oceans.
Diese beiden Stoffe also, die das Forscherteam auf K2-18b vermutet, werden auf der Erde nur von Mikroorganismen produziert, etwa von Plankton in den Meeren. Und mehr, das vermuten Wissenschaftler schon länger, könnte auch die Oberfläche von K2-18b bedecken. Doch noch sind sich Madusudan und sein Team nicht zu 100% sicher, nur zu 99,7%. Möglich also, dass ein statistischer Fehler vorliegt. Auch andere Astrophysiker raten zu Vorsicht, etwa Catherine Elizabeth Haymans von der Universität Edinburgh.
More data.
Mehr Daten von mehr Licht werden uns mehr Sicherheit geben. Aber selbst mit perfekten Daten wird man immer noch nicht definitiv sagen können, dass diese Stoffe einen biologischen Ursprung haben. Denn im Universum passieren viele seltsame Dinge und wir wissen nicht, welche geophysischen Aktivitäten noch auf diesem Planeten stattfinden. Madusudan und sein Team wollen nun weitere Daten vom James-Webb-Teleskop sammeln, sich noch sicherer werden. Doch der Cambridge-Professor träumt schon. Das würde eine große Veränderung bedeuten, wie wir uns selbst, uns als Gesellschaft sehen. Barrieren wie Sprache, Politik oder Geografie müssten sich auflösen.
Geographical, any barriers that we have to dissolve.
Denn alle wären dann Lebewesen von Planet Erde, so wie es dann vielleicht Lebensformen von Planet K2-18b geben würde. 1 bis 2 Jahre, sagt Madusudan, werden er und sein Team für weitere Datenauswertungen noch brauchen.
Der ARD-Infoabend.
Sport.
Mit Erich Wartusch. Zuerst eine Torflut, dann eine große Dürre.
Unterschiedlicher als heute Abend können zwei Halbzeiten in der Fußball-Bundesliga nicht sein. Am Ende blieb es zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart bei einem Unentschieden. Und was für einem, Tabia Kunze.
Es war ein spektakulärer Fußballabend im Stadion an der Alten Försterei. Der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart trennen sich 4:4. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit und damit wurde Bundesliga-Geschichte geschrieben. Denn 8 Tore in einer ersten Hälfte gab es noch nie zuvor in der Fußball-Bundesliga. Union 2:0 vorne durch Tore von Illich und Leit. Der VfB Stuttgart kam zurück durch Treffer von Undav und Mio, beide aus der Distanz. Aber dann legte Leopold Querfeld einen Schuss aus 40 Metern nach zum 3:2 für Union. Wieder kam Stuttgart zurück durch Treffer von Chabot und Führich, aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Illich mit seinem zweiten Treffer zum 4:4 Endstand, muss man sagen. Damit hält Union die Klasse in der Fußball-Bundesliga und Stuttgart muss weiter abreißen lassen im Rennen um die Europapokalplätze.
Ebenfalls 4 Tore hat der FC Bayern heute Nachmittag erzielt, allerdings der Gegner Heidenheim keins, Michael Küster.
Alles musste raus. Der ganze Frust nach dem Aus in der Champions League. Zu spüren bekam den das abstiegsbedrohte Heidenheim, serviert auf dem Schlossberg mit einer 4:0-Gala der Bayern. Trainer Vincent Kompany.
Vor 2 Wochen haben wir gegen Augsburg gespielt, dann war Jamal Musiala nicht mehr dabei wegen Verletzung. Und es ging sehr, sehr viel über die Jungs, die nicht dabei waren. Und heute geht es auch über die Jungs, die dabei sind. Und die Kader, die Energie und die Attitüde. Und das hat uns eine sehr gute Ergebnis gebracht und auch sehr gute Leistung.
Kane und Leimer trafen schon früh für den Rekordmeister, der im gesamten Spiel nie locker ließ und durch Kingsley Coman noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang die Münchner unverändert souverän. Kimmich aus 16 Metern mit einem präzisen Flachschuss zum 4:0 Endstand. Die Bayern mit einem riesengroßen Schritt in Richtung Meisterschaft und auch der junge Torhüter Jonas Obi freut sich, in der Bundesliga endlich mal 0:0 gespielt zu haben.
Die Münchner jetzt 9 Punkte vor Leverkusen, das morgen Abend bei St. Pauli ran muss. Im Abstiegskampf kommen die Teams nicht so richtig voran. Kiel holte aber immerhin als Tabellenletzter einen Punkt in Leipzig. Trainer Marcel Rapp über dieses 1:1.
Gefühlt war mehr drin. Und wenn man das als Trainer von Holstein Kiel sagt, bei einer Mannschaft wie Leipzig, die in der Champions League spielt, sagt das, glaube ich, schon vieles aus, was für eine Leistung wir heute gebracht haben. Und von dem her habe ich das der Mannschaft mitgeteilt, dass ich zufrieden bin, dass ich stolz bin auf die Leistung und dass es noch genug Punkte zu vergeben sind, um in die Relegation zu kommen.
Kiel bleibt hinter Bochum, das 0:1 in Bremen verliert. Werder mit dem 4. Sieg in Serie. Freiburg schlägt Hoffenheim 3:2 und Mainz und Wolfsburg trennen sich 2:2. Damit im Kampf um die Champions-League-Plätze jetzt Leipzig 4. vor Freiburg und Mainz. In der 2. Bundesliga ist gerade zwischen Schalke und dem Hamburger SV der Halbzeitpfiff ertönt und auch hier ist einiges passiert in der ersten Hälfte, Luise Kropf.
Ganz schön was los in den ersten 45 Minuten hier auf Schalke. Rote Karte nach Videobeweis gegen Kenan Karaman. Da war das Spiel gerade erst mal 3 Minuten alt. Und Schalke ab da in Unterzahl. Trotzdem unbeeindruckt von dem Platzverweis erzielte Schalke in der 15. Spielminute durch Schallenberg die 1:0-Führung. Hamburg ein bisschen von der Rolle, ein bisschen neben der Spur. Und trotzdem schaffen sie es in der 41. und 44. Minute per Doppelschlag Saiti hier in Führung auf Schalke zu gehen. 2:1. Das hier der Pausenstand bei über 60.000, die heute Abend im Topspiel der 2. Liga mit dabei sind.
Am Nachmittag schon Elversberg gegen Düsseldorf 1:1. Paderborn gewinnt in Nürnberg 3:2 und Braunschweig schlägt Kaiserslautern 2:0. Wieder einmal ziehen alle den Hut vor Max Verstappen. Beim Qualifying zum großen Preis von Saudi-Arabien in Jeddah geht der Niederländer morgen von Platz 1 aus ins Rennen.
Im Qualifying zeigte der Weltmeister, was für ein fantastischer Fahrer er ist. Pole Position für Max Verstappen. Damit war nach dem letzten Rennen und den Zeiten in den freien Trainings nicht zu rechnen. Von Startplatz 2 geht Oscar Piastri im McLaren in den Grand Prix. Sein Teamkollege, der WM-führende Lando Norris, setzte sein Auto in der Quali an die Wand, blieb zum Glück unverletzt. Einer der WM-Top-Favoriten geht so aber nur von Rang 10 aus ins Rennen. Ein ernüchterndes Qualifying war es aus deutscher Sicht. Nico Hülkenberg im Sauber wurde nur 18., startet also als Drittletzter in den großen Preis von Saudi-Arabien am Ostersonntag um 19 Uhr deutscher Zeit.
Achim Scheu blickte voraus. Derzeit läuft das zweite Finalspiel in der deutschen Eishockeyliga zwischen den Kölner Haien und den Eisbären aus Berlin. 1:1 steht's nach regulärer Spielzeit. Das Match geht also in die Overtime. Schwerin hat in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga der Frauen den ersten Sieg gefeiert. Gegen den Dresdner SC gab's ein 3:0. Bei den Männern steht der zweite Finalist fest. Berlin und Lüneburg werden sich duellieren. Die Lüneburger schlugen im fünften Spiel des Halbfinales Friedrichshafen mit 3:1. In der Handball-Bundesliga bleibt Melsungen nach einem 26:25 gegen Gummersbach Tabellenzweiter. Göppingen verliert gegen Kiel mit 29:36. Und Alexander Zverev steht morgen im Finale der BMW Tennis Open in München. Er gewann heute das Halbfinale gegen den Ungarn Fabian Marochan. Morgen der Finalgegner Ben Shelton aus den USA.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Werner Schoninger. Die Ukraine ist zu einer Waffenruhe über Ostern bereit, sollte Russland sich daran halten. Präsident Zelensky schrieb im Online-Dienst X, aktuell berichte ihm das Militär, dass es an mehreren Frontabschnitten weiter russische Angriffe sowie Artilleriebeschuss gebe. Die Behörden melden aus dem Osten und dem Süden der Ukraine Luftalarm. Auch in der Hauptstadt Kiew heulten am Abend die Sirene. Zelensky schlug vor, die von Russland angekündigte 30-stündige Feuerpause auf 30 Tage zu verlängern. Das würde Moskaus wahre Absichten zeigen. Die USA und der Iran haben vereinbart, ihre Atomverhandlungen fortzusetzen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach einem Gespräch mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Rom, es habe Fortschritte gegeben. In einer Woche soll die nächste Runde stattfinden. Ziel der USA ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Der Bund der Steuerzahler hat erneut Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Aussagen zu einer umfassenden Steuerreform. Christian Ofer-Weiß.
Flickwerk, so nennt Holznagel die schwarz-roten Steuerpläne. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert er, es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15, 16 Euro die Stunde nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffrisst. Es brauche eine wirkliche Reform. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden, fordert der Steuerzahlerpräsident. Auch bei Steuern und Subventionen für Unternehmen muss sich aus Sicht von Holznagel etwas tun.
Papst Franziskus hat die Menschen an Ostern ermutigt, Hoffnung zu verbreiten. Möglich sei dies mit den eigenen Worten oder in kleinen alltäglichen Gesten, so der Papst. Er hatte Kardinaldekan Giovanni Battista Re mit der Leitung der Messe im Petersdom und dem Verlesen seiner Predigt zur Osternacht beauftragt. Das katholische Kirchenoberhaupt erholt sich derzeit von einer schweren Lungenentzündung. Morgen feiert der Vatikan eine große Ostermesse auf dem Petersplatz. Ob der Papst daran teilnimmt, ist noch unklar. In der Fußball-Bundesliga hat sich der erste FC Union Berlin mit einem 4:4 gegen den VfB Stuttgart vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bayern-München-Heidenheim 4:0, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga hat Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln gewonnen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht gering bewölkt oder klar, dabei trocken, Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad, örtlich Bodenfrost, zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Templin 8 Grad. Morgen nach Nebelauflösung viel Sonne und meist trocken, die höchsten Werte 18 bis 23 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
BlackRock-Manager, Privatjetflieger. Unsympath. CDU-Chef Friedrich Merz wird oft ein Image angehängt, bei dem sich einige fragen, wird sich Merz als Kanzler auch für die Schwächeren in der Gesellschaft einsetzen? Im ARD-Interview der Woche hat sich die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, zu dieser und anderer Fragen geäußert. Etwa, was sie vom Koalitionsvertrag hält und warum Wirtschaft und Sozialstaat für sie keine Konkurrenten sind. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas hat mit ihr gesprochen.
Frau Bentele, jetzt hatte ja Friedrich Merz angekündigt, bis Ostern kriegt Deutschland eine neue Regierung. Jetzt haben wir Ostern, es dauert aber doch noch ein bisschen zumindest länger. Ist es denn trotzdem ein gutes Zeichen aus Ihrer Sicht, dass sich Union und SPD doch relativ zügig jetzt auf so einen Koalitionsvertrag geeinigt haben?
Ja, ich finde schon, es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass es einen Koalitionsvertrag gibt. Wir werden ja gleich noch, denke ich, vertieft über diesen Koalitionsvertrag sprechen. Der hat Gutes, der hat aber auch Themen, wo wir sagen, da muss noch ein bisschen mehr kommen von der Regierung. Aber erstmal auch wegen der globalen Situation finde ich schon sehr gut, dass es jetzt eine Einigung gibt und dass in absehbarer Zeit auch in Deutschland eine Regierung im Amt sein wird. Jetzt hat ja die SPD noch ihr Mitgliedervotum am Laufen. Die CDU wird einen Parteitag, einen kleinen Ende April haben. Also es gibt ja noch so zwei Schwellen. Ich will es gar nicht als Hürden bezeichnen. Vielleicht sind es eher kleine Schwellen, aber die wird es noch geben. Und dann haben wir Anfang Mai eine Regierung. Das ist schon eine gute Sache wegen der Krisen, die es zu beherrschen gilt.
Welchen Eindruck machen denn bisher zumindest die Koalitionäre auf Sie? Bekommen wir dann eine stabile Regierung oder glauben Sie, naja, es könnte doch schwierig werden wieder?
Ich würde Ihnen in beiden Aussagen recht geben. Wir kriegen eine stabile Regierung, aber es wird sicherlich nicht einfach oder andersrum auch schwierig, weil wir sehen ja jetzt schon, noch ohne, dass wir eine neue Regierung im Amt haben, gibt es Diskussionen darüber, was bedeutet eigentlich in welchem Fall der Finanzierungsvorbehalt, welche Projekte haben in jedem Fall Priorität. Also da sehen wir jetzt ja gerade doch schon wieder Diskussionen, die gestartet sind. Und das spricht schon dafür, dass es auch innerhalb der Regierung da unterschiedliche Auffassungen gibt. Und das sehen wir natürlich auch an und in dem Koalitionsvertrag. Also deswegen, es sind beides Parteien, die ja auch schon gewöhnt sind, gemeinsam zu arbeiten. Deswegen denke ich, es wird eine stabile Regierung sein, aber der Diskussionsbedarf wird nicht weniger. Und da sehe ich auch schon ein bisschen ein Risiko drin. Diskussionen sind für eine Demokratie ja immer was sehr, sehr Richtiges und Wichtiges, aber die Diskussionen sollten immer lösungsorientiert sein und nicht so polemisch, weil für mich wirklich ein ganz, ganz wesentliches gemeinsames Ziel dieser Regierung sollte auch sein, den Politikverdruss vieler Menschen zu minimieren, die Menschen wieder wirklich auch zurückzuholen auf den Boden demokratischer Systeme und Parteien und eben ihnen nicht so sehr, ja, vielleicht den Verdruss zu vergrößern, die Ängste zu vergrößern und damit eben leider auch den populistischen, rechtsextremistischen Parteien Zulauf zu geben.
Nun sind ja Politiker auch Menschen. Ich habe gelesen, Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie wünschen sich auch mehr Politikertypen, die auch mal mit Humor an Dinge herangehen, bei all den Problemen, die es gibt. Ist da, wenn wir jetzt schauen auf Herrn Merz, Herrn Söder oder Herrn Klingbeil, ist da jemand dabei, der da humormäßig passt?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, erstmal müssen die drei zusammenpassen, humormäßig. Das würde Ihnen in den schwierigen Sitzungen sicherlich gut tun. Zu meinem Humor müssen die drei jetzt wahrscheinlich nicht zwingend passen. Ich kenne jetzt auch nicht alle drei so gut, dass ich deren wirkliche Humorsituation außerhalb von Pressestatements beurteilen könnte. Deswegen, ich wünsche Ihnen nur das Beste, weil immer wieder bei aller Ernsthaftigkeit wissen wir auch gerade, wenn man morgens schon aufwacht mit den Nachrichten, die uns gerade rund um den Globus erreichen, ist manchmal eine Portion Humor und auch Gelassenheit, aber natürlich auch Konstruktivität und Ernsthaftigkeit schon hilfreich.
Wünschen Sie sich denn mehr Frauen auch in diesem künftigen Kabinett? Bisher ist ja Saskia Esken gerade bei diesen Pressekonferenzen die einzige Frau, die da gerade eher am Rande steht. Welchen Eindruck haben Sie da?
Also erstmal würde ich mir zukünftig natürlich wünschen, dass wir mehr Frauen im Parlament haben. Wir haben jetzt gerade wieder weniger Frauen als im vorigen Parlament als Abgeordnete. Wir haben jetzt auch keine verbindlichen Aussagen dazu, wie viele Ministerinnen wir haben werden. Und wir sind nun mal über die Hälfte Frauen in Deutschland und haben deswegen auch eine Repräsentation verdient. Und zwar, wenn jetzt hier der eine oder die andere vom Radio sitzt und sich fragt, was erzählt denn die Frau Bentele da, kann ich auch direkt beruhigen. Natürlich sollen das auch Frauen sein, die dafür geeignet sind. Aber genauso, wie es geeignete Männer gibt, oder vielleicht auch mal die Gefahr besteht, nicht so geeignete Männer in Ämter zu heben, gibt es eben auch viele geeignete Frauen. Also dieser Eignungspunkt spricht für mich eben tatsächlich dafür, dass man sich einfach auch in Parteien, in Organisationen schon viel Mühe dafür geben muss, eben auch Frauen zu fördern, geeignete Frauen zu finden und sie auch zu ermutigen, in diesem politischen System Fuß zu fassen.
Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die Ministerinnen und Minister am Ende feststehen. Also Gelegenheit, aufs Inhaltliche zu schauen. In diesem Koalitionsvertrag wurden ja doch einige Dinge vereinbart, aber Sie haben es angesprochen, auch alles unter Vorbehalt, dass man das auch finanzieren kann. Dabei hatten ja Union und SPD schon auch die Schuldenbremse gelockert. Man hat ein Sondervermögen geschaffen, 500 Milliarden Euro sollen das sein. Passt das für Sie eigentlich zusammen oder hätten Sie sich da jetzt in diesem Vertrag schon auch deutlich konkretere Pläne gewünscht?
Also ich bin der Überzeugung, dass es einfach Prioritäten braucht, zu denen dann die Koalitionäre auch stehen. Weil was sonst wirklich eine große Gefahr ist, dass die Koalitionäre in den nächsten Jahren permanent darüber streiten, wofür das Geld ausgegeben wird und wofür nicht. Und natürlich gibt's jetzt immer wieder Statements, die gegeben werden. Ein Koalitionsvertrag muss seriös sein. Dem würde ich 100% zustimmen. Da müssen auch Dinge drinstehen, die auch verwirklicht werden. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir eine Konkretisierung brauchen und zum Beispiel ein Rentenniveau zu koppeln und die Stabilisierung desselbigen an Wirtschaftswachstum hat natürlich schon schwierige Seiten, weil wir wissen alle, dass die Wirtschaftslage gerade eine herausfordernde ist. Aber trotzdem ist es ein Ziel und muss es ein Ziel sein, sowohl den jetzigen Rentnerinnen und Rentnern als auch den zukünftigen, auch den jetzt übrigens jüngeren Menschen, klar zu signalisieren, die gesetzliche Altersvorsorge ist eine, auf die ihr euch verlassen könnt. Oder zum Beispiel auch die Modernisierung unseres Sozialstaats, auf die könnt ihr euch verlassen. Auf vielleicht Erneuerung, Umbau unseres Gesundheitssystems könnt ihr euch verlassen. Das sind eben alles, finde ich, schon sehr wichtige und wesentliche Themen. Und man hätte ja auch andere Optionen und Möglichkeiten. Der Finanzierungsvorbehalt ist eine. Die wurde jetzt in ganz vielen Fällen gezogen von der Regierung, die wir erwarten können in ihrem Koalitionsvertrag. Aber eine andere spannende Geschichte ist ja auch, wie können wir eigentlich an der Einnahmenseite arbeiten? Und da hat der Koalitionsvertrag für mich zu wenig ambitionierte Ideen. Und da muss man eben sehen, dass zum Beispiel ein Finanzminister, der jetzt nicht von der SPD kam, mit Theo Weigel beispielsweise eine Vermögensbesteuerung eben durchaus umgesetzt hat in den 90ern. Also in der Besteuerung von großen Vermögen, von sehr, sehr großen Erbschaften und Schenkungen, da wäre schon auch sehr viel Spielraum für Einnahmenmöglichkeiten gewesen, die dann wiederum diesen Finanzierungsvorbehalt ein bisschen ausgehebelt hätten.
Was sehen Sie denn konkret im Vertrag? Also wird überhaupt was daran gedreht? Weil es ist ja zumindest angekündigt, dass es auch für kleinere und mittlere Einkommen Steuersenkungen geben könnte, aber mehr ja aktuell noch nicht.
Also es könnte Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen geben, wenn es die wirtschaftliche Situation und die Finanzlage zulässt. Auch da wieder der Verweis darauf, dass die Finanzlage oder der Finanzierungsvorbehalt eben relevant ist. Und das ist natürlich schon eine für viele Menschen wirklich relevante und wichtige Sache, dass sie eben gerade, wenn sie kleinere und mittlere Einkommen haben, wenn sie nicht sehr viel verdienen und gerade konfrontiert sind mit den steigenden Preisen für Mieten, für Lebensmittel, auch mit der höheren CO2-Bepreisung, dass sie damit eben wirklich sehr gefordert sind. Deswegen ist das für mich zum Beispiel schon ein Thema, wo wir einfach uns, finde ich, oder wo sich die Koalition in die Augen schauen muss und sagen muss, okay, das ist uns auch was wert. Und die Entlastung gerade dieser kleinen und mittleren Einkommen, die wollen wir in jedem Fall eben auch umsetzen. Eine andere spannende Frage ist natürlich dann, klar, woher soll das Geld kommen? Jetzt gibt es das Sondervermögen, das Sie schon angesprochen hatten. Aber durch Steuereinnahmemöglichkeiten, eben durch zum Beispiel auch die Besteuerung von Unternehmensgewinnen im Digitalbereich, eben durch eine Erbschaftsvermögenssteuerreform. Also dadurch könnten schon eben auch wieder Einnahmen generiert werden, die dann eine Entlastung der sehr kleinen und mittleren Einkommen möglich machen würden.
Das gehört offenbar zu den Dingen, die Ihnen am Koalitionsvertrag nicht wirklich gefallen. Sie hatten aber auch erwähnt, dass Ihnen ja auch Dinge positiv aufgefallen sind. Was fällt denn darunter zum Beispiel?
Also was ich sehr positiv finde, die in der letzten Wahlperiode beschlossene Krankenhaustransformation wird aus den Mitteln des Infrastruktursonderpakets bezahlt. Das sind 25 Milliarden Euro, die eben nicht von den Versicherten, gesetzlich Versicherten genommen werden sollen. Das finde ich schon eine sehr positive Entscheidung, weil diese Krankenhausstrukturreform alle angeht, auch die Privatversicherten, alle, die eben auch nicht gesetzlich krankenversichert sind. Und eben so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe muss eben auch von allen finanziert werden. An der Rettungsdienstreform wird weiterhin festgehalten. Das sehen wir auch positiv. Positiv ist außerdem zum Beispiel auch natürlich die Stabilisierung des Rentenniveaus mit dem Aber, das wir vorher schon beschrieben hatten, also mit einem Aber in dem Sinne, als dass dafür die Finanzierung gesichert sein muss. Es wird eine Angleichung in der Mütterrente geben. Auch das ist eine Sache, für die sich der VdK sehr lange eingesetzt hat. Das finden wir also alles sehr positiv. Wir finden auch ganz gut die Frage der Primärarztversorgung, dass eben wirklich auch Patientinnen und Patienten durch ihren Hausarzt zum Beispiel schneller zu Fachärztinnen und Fachärzten vermittelt werden. Also wenn diese Systeme wirklich funktionieren, können sie schon für die Menschen im Land auch für ihre Lebensqualität, ihre Gesundheitsversorgung sehr viel Positives mit sich bringen.
Hier sind das ja auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen vor allem Serviceleistungen, die natürlich zur Versorgung dazugehören. Aber sehen Sie denn auch für Ihre Verbandsmitglieder eine finanzielle Entlastung, weil ja auch viele unter den hohen Preisen weiterhin auch stöhnen?
Also eine finanzielle Verbesserung kann es eben zum Beispiel geben für einige Mütter durch die Verbesserung der Mütterrente. Sollte die Einkommensteuer für die kleinen und mittleren Einkommen gesenkt werden, könnte es Verbesserungen geben. Es könnte theoretisch Verbesserungen geben, natürlich durch einen höheren Mindestlohn. Aber auch das ist einfach sehr vage formuliert. Deswegen, wenn dieses Vorhaben wirklich umgesetzt wird und der Mindestlohn auf 15 Euro steigt, dann ist das natürlich schon gerade für Menschen mit sehr wenig Geld eine Verbesserung. Aber wie gesagt, bei all diesen Vorhaben sehen wir, dass sie unter Finanzierungsvorbehalt gestellt wurden und andere Leistungen, die im Koalitionsvertrag stehen, wie zum Beispiel, dass die Einkommensgrenze für den Bezug von Elterngeld angehoben wird, naja, das hilft jetzt nicht unbedingt den Mitgliedern von uns im VdK, die sehr wenig Geld haben.
Wenn wir auch vor allen Dingen auf die Abgaben schauen, zum Beispiel bei Kranken- und Pflegeversicherungen, die sind ja auch schon zu Jahresbeginn gestiegen. Die Leute merken das ja auch ganz beträchtlich dann auch auf der Lohnabrechnung und im Geldbeutel. Schon jetzt warnen die Krankenkassen vor allen Dingen aber auch, dass alles noch teurer werden könnte, die Beiträge noch weiter steigen. Wer verursacht diese Kosten in diesem System eigentlich? Sind wir zu oft krank? Gehen wir zu oft zum Arzt?
Also eine Herausforderung gerade im Gesundheitssystem ist sicherlich, dass es ein sehr komplexes System ist. Deswegen will ja auch die Regierung unter anderem eine Kommission einsetzen. Darüber werden wir auch vielleicht gleich nochmal sprechen, über diese Kommissionen, die die Regierung ja in mehreren Punkten erwähnt. Aber um mal beim Gesundheitssystem zu bleiben, was wirklich eine große Herausforderung ist, natürlich steigen die Kosten immer weiter. Wir haben im Zuge der Krankenhausreform gesehen, dass zum Beispiel auch Krankenhausbehandlungen die Kosten sehr in die Höhe treiben, dass es da eben aber auch vieles an Behandlung gibt, was vielleicht gar nicht zwingend sein muss, was auch nicht so eine gute Qualität hat. Es gibt Herausforderungen damit, dass für viele Menschen eben auch nicht vielleicht gerade das immer nur verschrieben und angeordnet wird und durchgeführt wird, was ihnen wirklich sehr hilft, sondern oft eben zum Beispiel auch Operationen getätigt werden, die gar nicht zwingend sein müssen. Jetzt habe ich nur mal einige Bereiche genannt. Man kann aber noch weitermachen. Es gibt immer mehr investorengeführte medizinische Versorgungszentren, wo natürlich auch eher die lukrativen Behandlungen durchgeführt werden, als die, die vielleicht für die Patientinnen und Patienten gut wären, die aber nicht so viel Geld abwerfen. Also im Gesundheitssystem wirklich genauer hinzuschauen, lohnt sich einfach sehr. Und was sich eben auch lohnt, natürlich nochmal hinzuschauen bei der Gestaltung der Krankenkassenbeiträge für die gesetzlichen Krankenversicherungen. Da haben wir eine Berechnung gemacht mit einer NGO, mit Fiscal Future, dass circa 37,7 Milliarden Euro an gesamtgesellschaftlichen Leistungen, wie zum Beispiel für Familien mit Versicherung oder eben auch für die Unterstützung von Personen im Bürgergeldbezug, eben im Moment aus Krankenkassenbeiträgen bezahlt werden und eben nicht vollumfänglich aus Steuergeldern refinanziert werden. Und das sorgt eben für die gesetzlich Versicherten, die die Krankenversicherungsbeiträge bezahlen, dafür, dass ihre Beiträge immer weiter steigen. Und da muss wirklich auch die neue Regierung dringend dran und sich dieses System einfach auch mal anschauen, dass die sogenannten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben eben dann auch von der gesamten Gesellschaft, nämlich von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern übernommen werden.
Aber so eine richtige Patentlösung gibt's ja für das Problem oder auch für viele andere auf den ersten Blick nicht. Ist denn der Weg, den die Regierung jetzt einschlagen möchte, also Kommissionen einzusetzen, mit Expertinnen, mit Experten, sich das mal anzuschauen, vielleicht dann doch der richtige Weg?
Also erstmal gibt es ja viele Lösungen, die wir eigentlich schon kennen. Auch die Probleme meines Erachtens kennen wir sehr gut. Und eine Lösung ist zum Beispiel, die private und gesetzliche Pflegeversicherung zusammenzuführen. Das fände ich wirklich einen ganz wesentlichen Schritt, den ich auch sehr vermisse im Koalitionsvertrag. Die Leistungen beider Versicherungssysteme sind komplett identisch. Aber der Unterschied ist natürlich schon, dass in der privaten Pflegeversicherung deutlich mehr Rücklagen existieren, die aber für ein gesamtgesellschaftliches, solidarisches System eben extrem wichtig wären. Und das finde ich wirklich als Finanzierungsmöglichkeit eigentlich eine sehr tragfähige Lösung, für die jetzt auch nicht unbedingt und zwingend eine Kommission gebraucht würde. Und das Problem an den Kommissionen ist eben sehr oft, wenn sie erstmal tagen, werden halt nochmal die Probleme beschrieben, auch einige Lösungen andiskutiert. Bis aber dann der Abschlussbericht fertig ist und das Ganze dann noch in Gesetzgebungsverfahren startet, ist die Wahlperiode unter Umständen schon wieder vorbei und eine nächste Regierung fängt wieder an. Also es ist schon dringend nötig, sich diese ganzen Herausforderungen, die wir im Übrigen wirklich seit Jahren und Jahrzehnten kennen, eben gerade im Gesundheitssystem mit den explodierenden Kosten, sich die wirklich mal anzuschauen und dann auch mal einfach ein Stück weit mutige Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, das wäre noch wichtiger als eine Kommission, die wieder die ganzen Probleme beschreibt und dann an Lösungen arbeitet. Wenn es aber so eine Kommission eben geben wird, können wir uns als Verband mit über 2,3 Millionen Mitgliedern natürlich auch gerne einbringen. Aus unserer Beratung wissen wir auch schon an vielen Stellen, wo es eben vielleicht auch klemmt.
Das ist ein guter Punkt, weil wir natürlich hier beobachtet haben in Berlin, solange Koalitionsverhandlungen laufen, schlägt ja auch hier in Berlin so die Stunde der Lobbyisten, kann man sagen. Also viele Unternehmen und Verbände, die die Politikerinnen und Politiker beraten und hier in Berlin natürlich auch versuchen, Dinge durchzusetzen. Inwiefern haben Sie sich als VdK da einbringen können? Wurden Sie da gefragt und vor allen Dingen wurden Sie auch gehört oder haben Sie nachher den Vertrag gelesen und sich gedacht, ja toll, also das ist nicht das, was wir wollten?
Also wir haben uns eingebracht, wir wurden teils gefragt, wir haben teils von den Verhandlerinnen und Verhandlern Fragen bekommen, sehr konkrete oder manchmal auch etwas allgemeinere, die wir natürlich gerne beantwortet haben. Wir haben unsere Forderungen und Themen und auch gute Vorschläge erarbeitet und ausgearbeitet und den Sondiererinnen und Sondierern und Verhandlerinnen und Verhandlern zugeleitet. Das haben wir natürlich alles gemacht, um unsere Mitglieder da gut zu vertreten und zu repräsentieren. Und sind dann eben teilweise auch ins Gespräch gekommen. Aber klar ist schon auch, natürlich in so einer Phase gibt es sehr, sehr viele Interessen, die da an die Verhandelnden und Sondierenden herangetragen wurden. Und da mussten wir natürlich schon auch gucken, wie wir uns da gut Gehör verschaffen über eben zum Beispiel auch die Mitglieder, die wir haben in ganz Deutschland vor Ort, eben über die Stellungnahmen, über Papiere, über Pressearbeit. Und wir haben im Koalitionsvertrag durchaus die ein oder andere Stelle gesehen, wo wir sagen, ach ja, da können wir uns ein Stück weit wiedererkennen. Ich habe ja einiges schon vorher aufgezählt, zum Beispiel eben auch im Bereich Gesundheit. Aber wir haben eben auch Stellen gefunden, die echte Leerstellen geblieben sind. So war zum Beispiel in der letzten Regierung, in der Ampelkoalition, ein wesentliches Thema auch die Verpflichtung der privaten Unternehmen zu Barrierefreiheit, damit eben auch Dienstleistungen, Produkte, Gebäude barrierefrei sind und für Menschen mit Behinderungen die Teilhabe erleichtern. Das sehen wir jetzt eben als Verpflichtung gar nichts mehr im Koalitionsvertrag. Also da hat unsere viele Arbeit nicht den Niederschlag gefunden, den wir uns gewünscht hätten.
Gerade Friedrich Merz wird ja gerne auch mal das Image angehängt des unsympathischen Ex-Managers, der Privatjet fliegt und sich auch eher um die Reicheren kümmert als um die Armen. Glauben Sie denn persönlich, dass Friedrich Merz sich auch für die Schwächeren einsetzt als Kanzler in der Gesellschaft?
Ich werde Friedrich Merz als VdK-Präsidentin und auch ganz persönlich natürlich daran messen, was in der Kanzlerschaft Priorität hat. Und da, wie gesagt, hat der Koalitionsvertrag schon sehr viel Spielraum. Das kann positiv sein, kann auch negativ sein, dass dieser Spielraum eben entsprechend genutzt wird. Und ich bin wirklich sehr gespannt, inwieweit eben die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden oder eben durch den Finanzierungsvorbehalt, der Vorwand immer da ist und groß ist, oder eben auch die Frage der Prioritäten, inwieweit die Projekte wirklich auch verschoben werden. Weil klar ist, niemand wird alles kriegen, wir werden nicht alles in diesem Koalitionsvertrag irgendwann in der Umsetzung wiederfinden. Aber gerade so Themen wie ein starker Sozialstaat, und auch dazu soll es ja zur Sozialstaatsmodernisierung eine Kommission geben oder Staatsmodernisierung, aber ein starker Sozialstaat eben ist ja auch ein Garant für Frieden, ist ein Garant für ein gutes Zusammenleben. Und da ist halt auch ein Thema der Vermögensausgleich in gewisser Weise, eine gute Unterstützung auch derer, die mehr Unterstützung brauchen. Und da braucht es schon noch in meinen Augen einen gewissen Perspektivenwechsel, auch in den nächsten Monaten, damit eben genau diese wesentlichen Themen nicht so schnell vom Tisch sind und es vielleicht dann eben doch das kostenfreie Mittagessen für Kinder und Jugendliche aus Familien mit sehr wenig Geld gibt und sowas nicht als allererstes gestrichen wird.
Wenn wir auf den Sozialstaat schauen, können wir natürlich auch das Bürgergeld nicht vergessen. Das wollen Union und SPD reformieren. Es soll einen neuen Namen geben. Neue Grundsicherung soll es künftig heißen. Aber schon auch viele andere Änderungen. Also weniger Schonvermögen, dass ich also nicht so viel Geld behalten darf von dem, was ich vorher hatte. Keine zu großen Wohnungen mehr zu lange behalten darf ich dann auch. Es soll ein Vermittlungsvorrang wieder eingeführt werden. Das heißt, Menschen, die arbeiten können, relativ schnell wieder in Jobs vermitteln, so wie das bei Hartz IV schon war. Und auch die Möglichkeit härterer Sanktionen. Wie bewerten Sie diese Reform? Ist das ein krasser Rückschritt, wieder mehr Richtung zu Hartz IV, oder wird sich vielleicht in der Realität gar nicht so viel ändern?
Also es ist schon wieder eher eine Entwicklung Richtung zu Hartz IV. Man wird eben sehen müssen, ob zum Beispiel die Menschen dann eben auch gut unterstützt werden im Finden eines Jobs, der für sie zu ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten passt. Weil zum Beispiel die schnellere Vermittlung, wissen wir aus der Vergangenheit, hat halt auch oft dazu geführt, dass der sogenannte Drehtüreffekt eingetreten ist, dass Menschen also sehr schnell einen Job angenommen haben, in den Job gestartet sind und dann aber auch relativ schnell wieder raus waren aus diesem Job. Und das bringt am Ende natürlich für die soziale Sicherung auch nicht so viel. Deswegen ist natürlich schon eine gute Qualifizierung, eine gute Vermittlung auch auf Langfristigkeit eine ganz wesentliche Komponente, um hier das System zu verbessern und zu verändern. Und eben auch in anderen Themen, wie zum Beispiel der Sanktionierung, gibt es eben auch eine sehr eindeutige Studienlage, dass Sanktionen am Ende eben nicht so die Wirkung zeigen, wie sich das viele eben wünschen. Klar ist für uns eben wirklich, wir werden darauf achten, wie wird weiterhin mit den Menschen eben auch gesprochen, wie wird mit den Menschen umgegangen in ihrem Unterstützungsbedarf, wie werden sie auch weiterhin qualifiziert, weil auch das ist klar, unser Arbeitsmarkt verändert sich, ist immer komplexer und da wird natürlich auch das Thema Vorbereitung der Menschen auf diesen komplexen Arbeitsmarkt ein großes sein und da wird es auch nicht gehen ohne finanzielle Investitionen in die Bundesagentur für Arbeit, die Jobcenter, in Qualifizierungsmaßnahmen. Und das wird für uns unter anderem eine sehr wichtige Messlatte.
Beim Thema Sanktionen, es heißt ja auch, das Geld, der Regelsatz soll auch komplett kürzbar sein, wenn jemand arbeiten könnte und das wiederholt verweigert. Ist das wirklich ein nötiger Schritt aus Ihrer Sicht, auch weil das Bürgergeld, auch vom Image her in der Gesellschaft gelitten hat?
Also was ich spannend finde, wie das Bundesverfassungsgericht die Sache sehen wird, weil es gibt in Deutschland ja ein Recht auf ein Existenzminimum und eine Komplettsanktionierung bedeutet ja dann, dass eben die Personen auch keine Möglichkeit mehr haben, ihre Existenz zu finanzieren. Also das wird noch eine spannende, auch juristische Fragestellung, inwieweit das Bundesverfassungsgericht damit eben konform geht. Insgesamt sind wir uns alle einig. Wir wollen, dass Menschen in gute Arbeit vermittelt werden. Wir wollen, dass wir sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben im Land. Das ist auch für uns als Sozialverband ein wichtiges und wesentliches Thema. Aber natürlich ist für uns auch ein wichtiges Thema, dass eben für die Menschen, die beispielsweise wegen einer Behinderung, wegen einer chronischen Erkrankung, immer mehr Menschen eben zum Beispiel auch wegen psychischer Beeinträchtigungen eben vielleicht nicht arbeiten können oder auch nichts finden, die von niemandem eingestellt werden, dass diese Menschen auch weiterhin unterstützt werden.
Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal insgesamt auf das Thema Soziales schauen, wir haben sehr viele Krisen auf der Welt, der Wirtschaft geht schlecht. Welchen Stellenwert kann oder sollte das Soziale da weiterhin spielen? Also Sie merken ja wahrscheinlich auch, dass Sie es in Ihrer Arbeit auch nicht unbedingt einfacher haben, oder?
Also wir haben es in unserer Arbeit im Moment in dem Sinne gut, als dass der Sozialstaat schon oft eine Rolle spielt, aber was ich nicht sehr gut finde als Entwicklung, dass wir oft eine Konkurrenzsituation zwischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik haben. Auch ich als Sozialverbandspräsidentin erkenne mit vollem Herzen an, da kann sich Herr Merz und alle drüber freuen, dass wir eine starke Wirtschaft brauchen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir brauchen gute Arbeitsplätze. Wir brauchen die Möglichkeiten für die Menschen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir brauchen aber eben auf der anderen Seite auch Themen, die mit dem Sozialstaat eng verzahnt sind. Wir brauchen eine gute Möglichkeit für Menschen eben auch zu wohnen. Sprich, wir brauchen gut gestaltete Mietverhältnisse. Wir brauchen eben teils auch sozialen Wohnungsbau, der deutlich ausgebaut ist, damit eben nicht das halbe Gehalt bei vielen Menschen immer oder immer mehr Menschen für die Miete drauf geht. Wir brauchen eine gute Gesundheitsversorgung. Wir brauchen auch das Versprechen auf eine gute Alterssicherung. Und diese Dinge lassen sich einfach überhaupt nicht trennen. Sprich, wenn wir dann immer dieses schlechte Image vom Sozialstaat von einigen vorgebetet bekommen, dass der Sozialstaat an sich zu teuer ist und die Wirtschaft jetzt die Unterstützung braucht. Das finde ich immer schon sehr, also diese Gedanken finde ich sehr verwegen, weil die Wirtschaft ohne Menschen, ohne einen guten Sozialstaat, der Menschen qualifiziert, der sie bildet, der für ihre Rehabilitation sorgt, wird nicht funktionieren. Und das werden auch vernünftige Ökonomen und Sozialstaatsfans, wie ich es bin, werden sich an dem Punkt immer einigen können.
Jetzt ist Ostern. Die Politikerinnen und Politiker, mit denen wir hier so in Berlin gesprochen haben, die wollen sich jetzt erstmal erholen von den anstrengenden Wochen, hieß es, mit Wahlkampf und Koalitionsgesprächen. Wie sieht's bei Ihnen aus?
Ich werde mich auch ein bisschen erholen. Ich musste keine Koalition schließen oder durfte keine schließen, wie auch immer. Aber ich werde mich auch erholen mit allem, was dazugehört. Familie, Radfahren, gut essen, vielleicht ein paar Regentropfen für die Natur, ein paar Sonnenstrahlen fürs Gemüt. Irgendwie sowas werde ich auch machen.
Worüber sollten Union und SPD noch nachdenken, die Zeit nutzen aus Ihrer Sicht?
Sie sollten auf jeden Fall darüber nachdenken, was wirklich Ihre Top-Prioritäten sind und nicht schon vor Sie eine Regierung haben, alles in Frage stellen und damit die Menschen verunsichern, sondern sollten den Menschen wirklich Sicherheit geben, dass zum Beispiel die kleinen mittleren Einkommen entlastet werden, dass die gesetzliche Rentenversicherung unsere verlässliche Säule oder unser verlässliches Fundament ist, darüber nachzudenken und diese Prioritäten auch als positive Errungenschaften zu präsentieren und nicht als Osterei, das man vielleicht findet oder vielleicht auch nicht, finde ich super.
Also Frau Bentele, vielen Dank für das Interview der Woche.
VdK-Präsidentin Verena Bentele im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondent Jim Bock-Nikschas. Das Interview der Woche finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Das war der ARD-Infoabend aus dem Studio von BR24 in München. Jetzt gleich im Anschluss die ARD-Info-Nacht mit den Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg von NDR Info.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einer Waffenruhe über Ostern bereit erklärt, sollte sich Russland auch daran halten. Russlands Präsident Putin hatte zuvor eine Waffenruhe über Ostern ausgerufen, die seit 17 Uhr und bis morgen 23 Uhr gilt. Stefanie Markert.
Die Osterfeuerpause kommt nun plötzlich. Zuletzt war Moskau unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen.
Die USA und der Iran haben vereinbart, ihre Atomverhandlungen fortzusetzen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach einem Gespräch mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Rom, es habe Fortschritte gegeben. In einer Woche soll die nächste Runde stattfinden. Ziel der USA ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung haben heute ihren Höhepunkt erreicht. In Berlin sind am Nachmittag nach Angaben der Polizei etwa 1.800 Menschen durch Kreuzberg gezogen. Jürgen Buch.
Die Veranstalter haben sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Sie warfen der Bundesregierung so wörtlich Kriegsrhetorik vor. Gegen den Ostermarsch waren mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. So hatten ukrainische Aktivisten des Vereins Vice zu einem symbolischen Friedensvolksentscheid eingeladen, bei dem man so wörtlich gegen falschen Frieden, für Verteidigung und Gerechtigkeit stimmen konnte.
Im hessischen Bad Nauheim sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Der Täter sei auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe aber keine Gefahr für Anwohner oder die Öffentlichkeit. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Der 1. FC Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause mit 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin einen Rückschlag